Live After SAE wird euch präsentiert von Shure. Hallo zusammen, da sind wir wieder. Willkommen zurück beim Live After SAE Podcast. Wie immer ist dabei der Kurt Jonathan Engert. Hi Kurt, ich grüße dich.
Hi Glenn, möchtest du auch direkt unseren Gast vorstellen?
Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass er endlich da ist. Ich glaube, es hat fast ein Jahr gedauert, ihn ranzubekommen. Der Mann ist beschäftigt. Stefan Lemke, hi.
Ja, schönen guten Tag, Jungs. Toll, dass ich da sein darf, dabei sein kann. Sorry für die ganze Verschieberei, aber jetzt haben wir ja einen Termin gefunden und kriegen das ganze Ding hier mal aufgenommen.
Genau. Wir freuen uns auch sehr, dich endlich in der Show zu haben. Ja, zuerst wie immer die drei großen Fragen an dich, damit wir das nicht stellen müssen. Wer bist du, was machst du und warum?
Ja, ich bin Stefan Lemke, ich bin Audio-Engineer und was ich tue, ist in erster Linie virtuelle Instrumente zu erstellen, Sounddesign zu machen, Samples von Instrumenten aufzunehmen. Und warum ich das tue, weil ich etwas Musikproduktion gemacht habe und irgendwann ist man dann so da reingeschlittert und hat dann festgestellt, hey, entweder eine Woche Tourbus ohne Schlaf mit diversen Gerüchen und wenig Geld oder halt einen Tag Samples schneiden im klimatisierten Studio und man kommt um die Welt und sieht und lernt sehr viel kennen und ist auch gut mit der Familie vereinbar, deswegen eigentlich eine ganz gute Lösung, trotzdem im Audiofeld zu bleiben.
Das ist richtig. Ich möchte einmal disclosen, Stefan und ich arbeiten hier und da auch zusammen, weil ich ja, wie ihr wisst, auch im Sampling-Bereich arbeite. Ja, aber interessant ist es auch von dir zu hören, wie du da hingekommen bist. Du warst ja sicher nicht von Anfang an Sampling-Mensch. Also bist ja sicher nicht in die SAE gegangen und hast gesagt, boah, ich will mal im Sampling-Bereich arbeiten. Wie hat es denn angefangen? Was hast du denn direkt nach der Uni gemacht?
Nach der Uni ist so ein bisschen ein fließender Übergang, würde ich fast sagen, weil ich während der SAE mehr außerhalb der SAE Sachen gemacht habe als innerhalb der SAE. Also ich war in Köln, damals in der alten SAE in Köln-Ehrenfeld. Das war alles noch ein bisschen kleiner ausgelegt und ich habe mich ziemlich schnell darum bemüht, nicht nur in der SAE die Studios zu nutzen, sondern halt auch in Studios zu arbeiten, Musikproduktionen zu machen. Habe parallel ziemlich viel Live-Sound auch gemacht, meist auf die Wochenenden konzentriert, dass ich dann Bands gemischt habe in Jugendzentren, auf irgendwelchen Open-Air-Veranstaltungen, war selber viel musikmäßig unterwegs und habe damit meine Zeit so ein bisschen aufgeteilt und die SAE war dann parallel immer zwei Tage die Woche und alle meine Freunde haben sich beschwert, sie studieren Vollzeit und machen alles Mögliche und ich gehe mit meinen Jungs in Dortmund am Montagabend in die Kneipe ein bisschen kickern, fahre danach nach Köln und bin am Donnerstagabend schon wieder dabei. Das war dann irgendwie ein bisschen das Lotterleben, würde ich fast sagen. Und ich glaube auch, dass die SAE mich gar nicht so wirklich auf dem Schirm hatte, weil ich wenig da war und in der Zeit wirklich Musikproduktion hauptsächlich gemacht habe. Bin dann aber in Köln in ein Musikproduktionsstudio gerutscht, wo Uli Baronowski gearbeitet hat, beziehungsweise was ihm gehörte. Und er als freier Produzent ganz viele deutsche Rock-Pop-Sachen gemacht hat. Big Brother, Zeig mir dein Gesicht, den Titelsong von Schloss Einstein und so weiter. Also so diverse Musikproduktionssachen, die auch da draußen irgendwie angenommen wurden. Und dann kam es aber dazu, dass Uli als Engineer Sample-Sachen betreut hat, Sample-Aufnahmen betreut hat und das sich dahin gebogen hat, dass er dann selber Produktionen gemacht hat und übernommen hat. Und so bin ich dann halt über Sample-Editing, über ein Praktikum als Assistent da reingerutscht und habe aber parallel immer noch weiter studiert, habe mich dann auch 2006 für ein Jahr verabschiedet aus Deutschland, bin nach Australien gegangen, nach Byron Bay und habe da dann an der SAE den Bachelor gemacht. Und auch während der Zeit hauptsächlich Musikproduktion, Vocal Recordings, habe zwar meine Bachelorarbeit auch im Bereich Piano Sampling gemacht, aber das war eher so aus Interesse, was man noch so machen kann, weil die Musikproduktion habe ich ja eh schon die ganze Zeit gemacht. Und da war es ein ähnliches Spiel, unter der Woche Studios nutzen, Musik produzieren, am Wochenende in die nächstgrößere Stadt nach Brisbane und da halt wirklich so gut wie in allen Clubs Live-Sound gemacht, weil das irgendwer mal spitz bekommen hat, dass ich sowas kann und dann spricht sich sowas in der Bandszene natürlich schnell rum. Und somit war ich da schon ziemlich gut beschäftigt und als ich wiederkam, ergab sich das, dass ich nach dem Bachelorstudium an der SAE direkt einen Masterstudiengang an der Uni Bonn belegt habe, also quasi eine Woche nachdem ich in Deutschland angekommen bin, bin ich direkt nach Bonn an die Uni. Habe bei der SAE angeklopft, damit ich auch das Unileben finanzieren konnte und habe gesagt, wie schaut's aus mit einem Job bei euch, ein bisschen dozieren, Supi-Tätigkeiten und so weiter, gucken, dass man da ein bisschen Standbein aufbaut und parallel natürlich mit dem Uli wieder vorbeigekommen und gesagt, so, ein Jahr ist vorbei, ich bin wieder da, was machen wir als nächstes?
I'm back.
Und so hat sich das dann ergeben, dass ich da immer mehr reingerutscht bin, aber habe trotzdem die anderen Sachen parallel betrieben und parallel weitergemacht. Ja, bis es dann dazu kam, dass, dazu kam, ist eigentlich ganz gut, weil es gibt immer noch Sachen, die ich ab und zu für die SAE mache. Live-Sound mache ich gar nicht mehr, aber es gibt hier und da Geschichten, die noch von dem Sampling mal wieder abweichen. Aber es hat sich dann, die SAE hat sich so ein bisschen ausgefadet, der Live-Sound hat sich relativ schnell ausgefadet und dann war ich einfach in Köln hauptsächlich beruflich tätig, habe in Bonn studiert, habe auch Post-Production in Hürth gemacht, also zwischen Köln und Bonn dann mal eine Zeit lang und ja, das war so der Tätigkeitsrahmen und bis ich dann das ergeben hat, dass ich da mit Uli diese Sample-Produktion als Co-Produzent mitgemacht habe und wir dann da gemeinsam einfach das Ding ein bisschen größer aufgezogen haben.
Okay, wow, das war eine Menge Informationen. Ich muss noch mal kurz ein Stück zurück.
Ich habe das euch wahrscheinlich auch mal im Unterricht erzählt damals, könnte ich mir fast vorstellen. Deswegen kam das jetzt schon so wie aus der Pistole.
Ja. Nee, vollkommen in Ordnung. Ja. Ich liebe die Story und vor allem die Story, wenn du sagst, du bist nach Byron Bay gegangen, um da nochmal im Ausland in Australien zu studieren. Unsere Hörer wissen, ich bin auch großer Australien-Fan, war auch schon ein paar Mal da und auch an der SAE in Byron natürlich und Brisbane. Und mich würde mal interessieren, wie kommt man eigentlich dazu, im Ausland zu studieren? Hast du ein Stipendium bekommen und dich beworben? Oder hast du das aus
Freien Zügen tatsächlich. Die Story ist eigentlich auch ganz interessant, weil ich damals irgendwann mit einem Kollegen nach Köln gefahren bin. Das muss dann so 2003 gewesen sein oder sowas in der Kante und habe mich halt am Tag der offenen Tür bei der SAE umgeschaut. Wir sind erstmal komplett in die falsche Richtung gefahren, nach Köln-Ossendorf ins letzte Gewerbegebiet und haben uns dann irgendwie durchgeschlagen und kamen am Tag der offenen Tür an, als der noch so eine Viertelstunde ging. Also war es wirklich nur einmal reingucken, Hallo sagen, Broschüren mitnehmen. Und dann hing da halt ein großes Poster, hey, hier studieren in Byron Bay, Global Headquarters und ein Bild vom Strand mit Leuten mit dem Surfbrett davor sah ganz gut aus. Und dann war das so ein bisschen in meinem Kopf, dass ich dachte, ja, dann gehe ich halt nach Australien. Ne? Ist relativ klar. Eigentlich war eben mal so Wunschziel USA, ne? Da irgendwie was zu machen, wie das wahrscheinlich bei den meisten so ist, weil da halt auch einfach sehr viel passiert. Aber dann war das halt einfach die naheliegende Möglichkeit, ins englischsprachige Ausland zu gehen. Und dann hat sich das in meinem Kopf irgendwie festgesetzt. Und als ich dann da die SAE gemacht habe, hatte ich die ganze Zeit im Hinterkopf, wenn ich hier fertig bin, dann geht's nach Byron Bay, dann mache ich da ein Jahr und dann guckt man mal weiter. Und es passte glücklicherweise zusammen, dass ich meine damalige Freundin auch ein Auslandssemester machen konnte und die ist dann nämlich nach Brisbane gegangen von der Uni aus. Das war dann mal so der Glücksgriff. Aber kurz davor, ich würde sagen, einen Monat bevor ich nach Australien wollte, habe ich dann mal auf die Internetseite geschaut und habe dann festgestellt, hey, Studiengebühren im englischsprachigen Ausland, also USA, UK mittlerweile wahrscheinlich auch, aber Australien auch im Speziellen, haben was ganz anderes, selbst an der Privatuni, als wie das in Deutschland ist. Das heißt, ich bin immer davon ausgegangen, das, was die SAE für den Bachelor in Deutschland nehmen wird, werden sie auch in Australien nehmen. Dummerweise war das nachher das Dreifache. Und dann stand ich da erstmal und dachte so, Moment, ne, ich kaufe mir
Dreifache.
Ich kaufe mir diesen Kurs irgendwie, damit ich den belegen kann. die Ausbildung weitermachen kann und dann, ja, also ich glaube, weiß nicht, zweieinhalbfache vielleicht oder sowas, aber es war auf jeden Fall deutlich anders, als ich da, womit ich gerechnet hatte. Und war ich auch auf dem Standpunkt, dass ich dachte, ich zahle bestimmt nicht das Dreifache für etwas, was ich hier für den einfachen Preis bekomme. Und da war auch noch nichts mit Remote-Studieren, sondern das war damals noch geregelt. Man hat Vorlesungen in München oder in Berlin, muss dann da, entweder geht man dahin oder man fährt halt für Blog-Seminare immer mal eine Woche nach Berlin. Und dann hatte ich eher im Kopf, okay, wenn das jetzt nicht funktioniert und wenn die SAE mich da nur für den hohen Preis haben will, dann mache ich das nicht. Dann gehe ich trotzdem nach Brisbane, dann gehe ich da und gucke halt, was in Clubs, in Studios und so weiter läuft. Mache quasi ein Jahr Praktikum, komme wieder und mache dann halt hier parallel den Bachelor hinterher. Und habe dann entdeckt, es gibt ein Stipendium. Und dann war ich tatsächlich einer der ersten, die da ein Stipendium von der SAE in Byron Bay bekommen haben. Da ging es dann darum, Arbeitsproben abzugeben, zu zeigen, dass man die Sachen kann. Was hat man an Produktionen gemacht? Und da hatte ich halt einfach relativ viel in Deutschland vorher gemacht, in diversen Studios und konnte auch irgendwie mit in eine Musical-Produktion reinschnuppern. Habe da als Assistant was mitgemacht im Mix. Und das waren alles schon relativ große Nummern. Deswegen war es sehr schön, das aufs Portfolio schreiben zu können. Und deswegen hat die SAE dann auch gesagt, ja, das sieht irgendwie alles ganz gut aus. Und ich habe denen auch dreimal irgendwie noch eine E-Mail geschrieben und gesagt, ich komme nur, wenn es das Stipendium gibt. Ansonsten sehen wir uns nicht. Also denkt mal scharf drüber nach, ob ihr das machen wollt. Und im Endeffekt habe ich dann tatsächlich irgendwie, weiß ich, 2 Wochen vorher das Go gekriegt. Die Flüge waren gebucht, alles war schon klar, aber alles andere war noch nicht geregelt. Ne?
Für dich war es schon klar.
Ja, es war klar, dass ich hingehe, aber es war nicht klar, dass ich an der SAE enden werde in Byron Bay, sondern es hätte auch etwas anderes sein können. Wer weiß. Genau, wer weiß, was dann passiert wäre. Aber grundsätzlich, war es super, dass es sich so ausgegangen ist und dass das alles funktioniert hat und war eine super Zeit, viel gelernt, viel mitgenommen, viele Freunde kennengelernt, international, irgendwie viele Kontakte. Das ist eigentlich immer so das Schöne.
Und kannst du jetzt surfen?
Nein. Ja. Dann frag mich mal, ob ich ein Surfbrett hatte. Ja, das hatte ich.
Prioritäten setzen,
die Wellen sind ja brutal, ne? Also das ist, wenn du an einem guten Tag draußen bist, dann ist das ein ganz anderes Level so. Dann ich war vorher Windsurfen in Deutschland und sowas, das heißt, ich wusste prinzipiell, wie es funktioniert, aber Wellenreiten ist dann nochmal eine andere Kiste und wenn die Wellen dann nicht Anfängerwellen sind, sondern richtig abgehen, ist das nochmal ein anderes Ding. Aber wir waren tatsächlich jeden Tag im Wasser irgendwie und ich war dann der, der sich ein Auto gekauft hat, weil er ja am Wochenende zu seiner Freundin nach Brisbane fährt, jedes Wochenende. Und und dann hatte ich natürlich das Roof Rack, da konnten dann alle ihre Surfboards drauf werfen und dann sind wir mal schön morgens ab oder halt nach dem Unterricht ab an den Strand. Und
Hammer.
War sehr, sehr gut.
Sehr gut, sehr gut. Was einfach aus Interesse, gibt es Unterschiede zwischen dem Studium in Deutschland und Byron Bay inhaltlich oder wie gearbeitet wird?
Inhaltlich glaube ich eigentlich nicht so richtig. Man hatte als Bachelorstudent auf jeden Fall den großen Vorteil, dass man direkt nochmal Studioeinführung mitgenommen hat. Das heißt, man hat eigentlich nochmal so ein halbes Diploma hinterhergeschoben, weil in Byron Bay, ich weiß nicht mehr was war, 5 oder 6 Regien waren mit diversen Mischpulten, alles anders aufgebaut und dann haben sie da den Head Supervisor quasi nochmal mit allen Bachelorgruppen durchgeschickt und haben gesagt, so, jetzt machen wir hier in einer kleinen Gruppe 5 Mann einfach dieses Studio, ne? Und dann nehmen wir uns 2 Tage Zeit und so hat man einfach nochmal viel mehr Praxis tatsächlich und Hintergrundwissen über große Studios mitgenommen, als man sonst gehabt hätte. Und gerade zu der Zeit, als die SAE in Köln wirklich noch sehr sparsam aufgestellt war, was Mischpulte auch anging und was Equipment an sich anging, war das nochmal ein großer Schritt nach vorne, weil da wirklich Studios gebaut waren, so wie man sie, ich sag mal, in den 90ern überall gefunden hat und heute noch bei den Leuten, die das Geld vorher schon verdient haben, finden kann.
Ja, genau, ein SSL-Studio oder Neve oder
Konsole. Genau, und halt auch richtig groß, ne, mit irgendwie Flush-Mounted Lautsprechern und irgendwie Riesenabhöre und großer Live-Raum mit 10 Meter hohen Decken und Und als Bachelorstudenten hatten wir wirklich den Vorteil, dass wir die Sachen buchen konnten und da habe ich dann halt viel produziert, was jetzt gar nicht mit dem Curriculum an sich zu tun hatte. Ne? Und ich denke mal so Marketing und alles Mögliche, das ist schon recht ähnlich gewesen, wie es in Deutschland auch ablaufen würde. Die Rechtsvorlesung war wahrscheinlich sehr anders, aber die wurde auch von einer ehemaligen Anwältin/Yoga-Lehrerin gehalten. Die war auch relativ entspannt und da haben wir auch nicht so viel mitgenommen, sehr gut, würde ich mal sagen.
Gute Kombination auf jeden Fall.
Ja, ja, das waren die fast alle irgendwie.
Heiße Kombi.
Also, ja, in Byron Bay hatte jeder mindestens 3 Jobs und eins war irgendwie Kartenlesen, Yoga, was auch immer.
Klar, klar. Okay,
genau.
Also, jetzt entwickelst du ja virtuelle Instrumente. Da hast du ja eingangs schon kurz angeschnitten. Und bevor wir da vielleicht reingehen, würde mich nochmal interessieren, du arbeitest auch als freier Autor für Sound and Recording, kennt jeder in der Audiowelt. Und mich würde nochmal interessieren, wie bist du denn als Tontechniker auch nochmal daran gekommen, jetzt etwas zu schreiben und zu testen? Das ist ja erstmal was, was gar nicht so mit dem Beruf zu tun hat, denkt man.
Ja, ich meine, das Hintergrundwissen sollte auf jeden Fall da sein, dass man die Geräte kennt, dass man das Equipment kennt und so weiter. Und dann war es, glaube ich, einfach, sind natürlich immer glückliche Zufälle, die passieren. Der Marc war ein ehemaliger Student von mir, hat auch mal bei uns ein paar Samples geschnibbelt, war dann da als, der hatte der ja schon mal in der Folge, ne? Also alle Leute, die Folge hören, wie ist Marc da hingekommen? Und zwischenzeitlich haben wir uns oft getroffen und kennen uns auch privat sehr, sehr gut. Und ja, deswegen gab es da dann diese Connection und da kam das dann irgendwie mal auf, lass uns doch mal was zusammen starten. Und dann hat man angefangen, Berichte zu machen. Und mittlerweile ist es so, dass ich den ab und zu mal bei den Studioszene-Veranstaltungen aushelfe oder wenn mal irgendetwas anliegt, habe ich auch immer ein offenes Ohr. Aber zeitlich hat sich bei mir im letzten Jahr, würde ich fast sagen, ziemlich viel gedreht, dass ich viele Sachen irgendwie zurückstecken musste und dann mich voll auf die Sound-Design-Sampling-Geschichte konzentriere eigentlich. Eigentlich war das der Weg Richtung Sound und Recording. Und vom Schreiben her hatte ich schon immer großen Spaß auch. Ich meine, ich hatte selbst Spaß an der Bachelorarbeit und an der Masterarbeit und an den Projektarbeiten, die man dann in der SAE gemacht hat. Und man darf halt auch nicht Angst vor Excel-Tabellen und organisiert sein und weiß nicht was haben, wenn man in dem Sampling-Bereich unterwegs ist. Deswegen geht das
Kurt nickt schon, genau.
Ja, okay. Das stimmt. Kommen wir doch mal direkt zu diesem Bereich. Du hast erzählt, du bist da langsam reingeschlittert. Jetzt bist du da drin. Wie kommen andere? Du hast eine Firma, Galaxy Instruments. Was ist das? Was macht ihr? Wie ist es dazu gekommen?
Genau, ja. Galaxy Instruments ist eigentlich erstmal ein Name, ne? Also eine Marke, wenn man so möchte, weil wir alle Freiberufler sind und das ist auch keine Firma im Sinne von, wir haben eine GmbH und zahlen alle ordentlich Kosten für doppelte Buchhaltung und sind hier total eingegliedert und stellen uns selber an und weiß nicht was, ne? Sondern es ist einfach nur der Name. In erster Linie.
Also neudeutsch würde man sagen, eine Brand. Ihr habt eine Brand gegründet.
Genau, und die hat sich eigentlich auch erst entwickelt dadurch, dass damals das erste Instrument, was Uli dann tatsächlich komplett selbst übernommen hat und produziert hat, ein Steinway Sample Piano war, was im Galaxy Studio in Belgien aufgenommen wurde. Und da hieß dieses Instrument Galaxy Steinway. Und irgendwann kamen dann halt Folgeprodukte, Folgepianos und dann war die Frage, wie nennt man das ganze Kind jetzt? Und dann hieß es halt Galaxy Pianos. Und irgendwann ging es dann noch ein bisschen über Pianos hinaus und dann war es relativ naheliegend zu sagen, hey, Galaxy Instruments und dann können wir quasi alles machen, was wir wollen, bis auf vielleicht jetzt Galaxy Sound Effects oder irgendwas, aber deswegen hat sich der Name auch so mitentwickelt und ist mitgewachsen während diesem ganzen Prozess.
Sehr interessant. Ich meine, wenn man sich jetzt mal eure Webseite anguckt, schaut, was ihr so gemacht habt, ne? Da sind Namen dabei, die viele Menschen, die selber Musik machen oder Sounddesign machen, kennen, weil ihr auch recht viel gemacht habt für Native Instruments, für andere Anbieter. Erzähl doch mal den Leuten, weil ich glaube, das ist vielen nicht bewusst, wie diese Welt funktioniert.
Genau.
Wie da die Auftragsvergabe ist, was macht man selber, was ist ein Job. Das ist, glaube ich, sehr interessant für viele Leute, weil viele Menschen kommen, glaube ich, aus der SAE und haben nur Musik und Musikproduktion auf dem Schirm.
Ja.
Und es ist ein bisschen schade, weil die Sampling-Welt ist relativ groß. Also, die ist jetzt nicht groß im Sinne von, da sind viele Leute, aber es ist eigentlich ein relativ großes Spektrum, was man da machen kann.
Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, das hat sich auch nochmal in den letzten 10 Jahren extrem weiterentwickelt, weil einfach mehr Informationen da draußen sind und Leute auch sagen, hey, ich habe irgendwie ein cooles Instrument, das könnte man doch mal machen. Und prinzipiell ist das, ich finde, das Interessanteste an dieser Welt ist, dass der Sampler selber seitdem er erschwinglich geworden ist, in den 80er Jahren oder Ende 80er Jahre mit dem Akai, dass solche Sampler auch nicht darauf ausgelegt waren, dass man sich Sample-Programme kauft, sondern erstmal, man kauft sich halt eine Hardware und diese Hardware lässt etwas aufnehmen und wiedergeben. Und das Wiedergeben kann ich mit einem MIDI-Keyboard steuern, ne, und kann mir das dann da selber zurechtlegen. Und irgendwann kamen Leute auf die Idee und haben gesagt, ich habe doch hier ein Studio oder ich habe super Instrumente. Ich möchte jetzt mal eine Klangbibliothek erstellen von einer Querflöte meinetwegen, weil wir hier die gute Flötistin haben. Also gucke ich mir das Instrument an, überlege, was gibt's für Spielweisen, wie kann man bestimmte Sachen simulieren, die sich sonst nicht umsetzen lassen. Und dann haben Leute angefangen, mit einfachsten Mitteln Instrumente so möglichst wiedererkennbar umzusetzen, dass jeder sagen würde, ja, das ist eine Querflöte, klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber hinten im Arrangement ist das alles gar kein Problem. Und diese Welt ist dann durch die Software weitergewachsen, so dass Kontakt oder Halion als Plattform oder auch der EXS24 in Logic einfach alle Möglichkeiten bieten, um große Daten zu verwalten und ich dann quasi Aufnahmen machen kann und kann mich zu Hause an mein Piano setzen, kann jeden Ton einzeln aufnehmen in verschiedenen Anschlagsstärken, schneide den Kram zusammen beziehungsweise auseinander und packe das in meinen Sampler rein und guck mal, wie das so klingt und funktioniert. Und im Endeffekt tun wir eigentlich genau das Gleiche. Also es ist nicht so, dass wir jetzt spezielle Developer-Tools haben oder irgendwas. Zumindest zum Großteil. Ich habe auch Projekte, wo es dann anders ist und dann sieht keiner die Samples, sondern die verschwinden hinter der GUI und kein Mensch weiß, dass da Samples sind und woher die kommen und so weiter. Aber im Endeffekt ist das das Gleiche, ne? Also wenn ich das mit der Hardware gemacht habe oder ob ich es mit der Software mache und wir bauen das mit den gleichen Werkzeugen, die jeder Nutzer da draußen hat und sich als Softwarelizenz besorgen kann. Und dann gibt es halt welche, die freie Produktion machen, selber einen Shop aufsetzen, da ihre Sounds verkaufen und so weiter. Und manche sind sehr erfolgreich, gründen Firmen, machen größere Sessions. Und da gibt es dann immer Verknüpfungen und Kontakte. Und so kam halt auch der Kontakt zu Native Instrument zustande, weil die einfach wussten, der Galaxy Steinway ist halt eins der Top-Pianos. Und in jedem Forum wird gesagt, wenn du ein Piano haben willst, ist es der Steinway oder, ich weiß gar nicht mehr, East-West, Bösendorfer war die Konkurrenz damals. Und das war es dann auch. Und wenn man jetzt sucht nach Piano, dann findest du halt irgendwie 200 verschiedene mindestens. Klar. Und da sticht man natürlich nicht so schnell durch. Aber deswegen sind es halt auch ältere Kontakte einfach, die gewachsen sind und wo man dann auch mit der Firma wächst und wo man die Prozesse kennt. Und im Endeffekt tun wir immer noch genau das Gleiche, wie wir damals getan haben, nur mit mehr Erfahrung und mit mehr Wissen über den Sampler und mit Ideen, wie man Sachen vielleicht auch anders verwenden kann, um damit nochmal einen Schritt weiter zu kommen.
Okay, aber das ist ja schon mal sehr, sehr erhellend und irgendwie auch sehr beruhigend, weil ich glaube, das ist für viele Menschen irgendwie so ein Brett vorm Kopf, vor dem sie Angst haben, wo sie dann sagen, ja, aber das ist doch langweilig und das funktioniert nicht. Am Ende hat man halt ein spielbares Instrument und das hat man, glaube ich, sonst nirgendwo.
Ja.
Und irgendwie, man hat ganz selten mal was Anfassbares in unserem Bereich und in dem Fall hast du es halt schon. Das ist ja schon sehr...
Ja, und es kann auch sehr einfach sein, ne? Also man muss jetzt nie denken, es ist eine große Session oder irgendwas. Also es gibt beispielsweise eine Library, da gibt es dann einen Frozen Piano Sound. Die Library ist, ich glaube, Evolve ist das von Heaviosity, kommt auch im Native Complete. Und wenn man da mal hinter die Kulissen guckt, dann ist es komplett ein einziges Sample, was über die gesamte Klaviatur gemappt ist, was aber einfach verdammt gut funktioniert. Und das heißt prinzipiell, ne, ich nehme einen einzigen Ton auf, vielleicht für 20 Sekunden lasse ich den gehalten, mische den, bereite den so vor vom Sounddesign, dass ich den in meinem Sampler wiedergeben kann und auf einmal kann ich damit Musik machen und spiele auch Musik, die andere Leute so nicht spielen können, weil sie diesen Klang nicht haben. Also ich kann mir auch mit einfachen Mitteln total abgedrehte Sounds und eigene Sounds machen.
Finde ich auch bei euch spannend, gerade bei euch. Man sieht, was ihr so an Instrumenten gemacht habt. Jetzt nicht nur für Native, sind vor allem verschiedene Klaviere, so zum Beispiel die Una Corda oder die Noir jetzt, die ja auch sehr charakterverschieden sind, obwohl es ja im Prinzip ein auf demselben Instrument Klavier beruht. Wie geht man denn, oder wie geht ihr insbesondere denn an so ein Projekt ran? Wenn es jetzt heißt, okay, wir machen jetzt zum Beispiel den Flügel von Niels Frahm, die Noir. Ja. Wie geht ihr da ran, ohne zu denken, okay, das ist jetzt der 400.000. Flügel da draußen?
Naja, es hat halt jedes Fach oder jeder Teilbereich hat so viele kleine Facetten und Aspekte. Ne? Wenn ich mit unserem Klavierstimmer drüber spreche, wie jetzt ein Flügel klingen kann oder wie ein bestimmter Flügel klingt oder ein Sound, den ich suche, dann kann der auch an einem Instrument mir diverse Sounds rauskitzeln, so wie wir ja auch sagen können, wir haben verschiedene Mikrofon-Preamps, wir haben verschiedene Mikrofone, verschiedene Räume und jede Aufnahme, die wir machen, ist ja auch immer nur der Snapshot, der Moment, den wir festnehmen von diesem oder festhalten von diesem Instrument in diesem Raum mit diesem Mikrofon zu diesem Zeitpunkt. Und ja, deswegen, natürlich kommen oft die Sachen, wo dann jemand sagt, Sample Pianos gibt es ja schon genug. Und wir waren uns tatsächlich bei Noah auch nicht ganz sicher und haben gesagt, naja, ist halt ein sehr, sehr schön klingender Flügel. Wir haben den etwas anders aufgenommen, als wir es sonst gemacht haben. Die Connection zu Nils gab es schon durch frühere Projekte und da hat man sich dann kennengelernt. Und dann kam er irgendwann damit um die Ecke, dass er diesen Flügel hat und der klingt wunderbar und wir müssen uns den mal anhören. Und wir selber überlegen dann aber, was kann man dem Ganzen noch hinzufügen. Und so ist beispielsweise die Particles Engine entstanden, die aleatorisch randomisierte Events erzeugt. Also die quasi, ne, ich spiele einen Akkord oder ich spiele Musik auf diesem Instrument und kann einfach eine Klangwolke entstehen lassen, die ich jetzt auch so nicht einfach spielen kann. Sondern das ist mit Hilfe des Samplers, der einfach guckt, was spielt er gerade und was spiele ich ihm jetzt dazu. Und ich kann mir als User aussuchen, will ich mehr davon, will ich weniger davon, soll es dichter sein, soll es dünner sein, höher, tiefer und so weiter. Und das ist natürlich dann auch ein großer Spaß daran. Ne? Also wenn jetzt jemand sagt, mach doch einfach mal ein CFX und Punkt, ne? Dann ist so ein bisschen, ja okay, kann man machen. Klingt wahrscheinlich auch gut und die Aufnahme macht auch Spaß und wenn es ein schönes Ergebnis ist, auch toll. Aber es ist nicht der Moment, wo man dann Trailer macht und nachher wirklich in dem Trailer Features zeigt oder in einem Walkthrough Features zeigt, die halt überzeugen und die uns auch überzeugen. Ne? Sachen, die wir auch gerne benutzen wollen.
Jetzt hast du erzählt, das ist ein sehr familienfreundlicher Beruf, im Sampling zu arbeiten und man reist trotzdem, man kommt trotzdem um die Welt und ihr beide habt ja auch schon zusammengearbeitet und wart auch, ich glaube, in Sofia
zusammen.
Genau,
das ist richtig.
Ist das richtig? Genau, und vielleicht kannst du ja mal darüber sprechen, was ihr beide zusammen gemacht habt, insofern man darüber sprechen darf und wie da die Zusammenarbeit aussieht.
Also wir können bestimmt vage darüber sprechen, Kurt, oder?
Ja. Okay.
Genau, ich war mit der Familienfreundlichkeit, vielleicht muss ich es nochmal ein bisschen revidieren, weil gerade gab es das Thema, dass ich sehr lange weg war und da ist man dann lange weg, aber dann ist man auch lange wieder da. Das ist vielleicht der Vorteil und man ist nicht wie im Vertrieb, irgendwie springt morgens ins Auto, fährt den ganzen Tag durch Deutschland und kommt am nächsten Morgen wieder oder so. Also prinzipiell, das was ich mit Kurt mache, ist ja für die Firma Yamaha als Auftrag. Kurt kann es besser sagen, ne?
Genau.
Also für mich heißen die Yamaha, so deutsch.
Ja, ich glaube, original japanisch sagt man
genau,
Yamaha.
Ne?
Und was wir zusammen machen, ist natürlich das Gleiche. Ich meine, wenn man sich jetzt überlegt, auch ein Keyboard, auch auf einem Keyboard sind verschiedenste Instrumente. Da sind Streicher drauf, da sind Klaviere drauf, da sind alle Instrumente drauf und die müssen ja auch gesampelt werden. Das ist derselbe Job. Aber Das interessiert mich jetzt tatsächlich auch, weil wir natürlich andere Limitierungen haben. Ist das, wenn du mit uns zusammenarbeitest, ist es für dich viel schwieriger? Ist das anders?
Anders ist es, weil es ziemlich eingegrenzt ist vom Zeitraum. Ne? Man hat ein Projekt, was man plant, man überlegt sich, wie man das umsetzen kann, man guckt, dass man da alles rausholen kann, alle Optionen offen lässt, die man dafür braucht. Und dann schließt es sich auch relativ schnell ab, in Anführungszeichen. Und bei den anderen Sachen, die wir machen, in der Softwarewelt, da ist es dann oft so, dass man auch viel Zeit damit verbringt, Filtertabellen anzupassen, um zu gucken, ja, ist denn die Dynamik, wird die genau richtig repräsentiert oder auch einfach so UX-Geschichten zu machen. Ne? Wie funktioniert das Instrument für mich? Ich mache das Interface auf, ja, und dann will ich den Button hier haben. Und wenn der da nicht ist, dann ist das schon schwierig. Ne? Oder wie viele Knöpfe brauche ich denn überhaupt? Ja, ja. Solche Geschichten. Damit kann man sich lange beschäftigen. Oder wie müssen Hintergrundbilder aussehen? Und was machen wir eigentlich mit diesem Trailer? Und,
naja. Ne,
also sind immer so Großprojekte, wo wir tatsächlich auch lang dranhängen. Also wenn man einfach mal so einen zeitlichen Rahmen steckt, ist es grob gesagt Entwicklungszeit 1 bis 1,5 Jahre pro Instrument stecken da auf jeden Fall drin.
Wow, ja.
Okay, aber ich bräuchte das vielleicht nochmal ein bisschen konkreter. Also Yamaha, die Firma, hat zum Beispiel ein Projekt und es soll ein Pfeifer oder irgendein anderes Instrument gesampelt werden. Und dann wirst du, Stefan, oder deine Firma gemietet und dann reist ihr zum Beispiel nach Buxtehude ins Studio und nehmt das da auf. Und wie sieht dann da zusammen eure Zusammenarbeit auf? Seid ihr beide die Leute, die das Mikrofon aufstellen? Regelt einer im Hintergrund die Tabellen? Wie ist da so der Schlagabtausch?
Ja, soll ich mal starten?
Go ahead.
Ja, ich meine, wir hatten eine Session in Sofia, die wir gemacht haben. Da war es so, dass ich mich halt viel mit dem Sound beschäftigt habe, auch im Vorfeld die Planung, auch mit dem Studio abzustimmen, was machen wir, was haben die denn, was bringe ich mit, was soll wie gemacht werden, wie mikrofonieren wir den ganzen Kram und wenn die Session dann läuft, entsprechend die Scores durchzugehen, die Samples zu hören, zu gucken, welche Takes funktionieren, was müssen wir wiederholen, einfach sicherzustellen, dass das Material gut ist, was wir aufnehmen, wobei wir da auch alle drin hängen. Also es ist dann nicht nur Kurt, sind nicht nur Kurt und ich, sondern da gibt es noch weitere Kollegen im Team oder auch teilweise Leute vor Ort, die dann auch ein Ohr reinhalten und dann sagt man halt hier, für mich war was in Takt 864, wie schaut's bei euch aus? So ein bisschen Schiffe versenken, ne? Irgendwie, wer hat den Treffer und was genau, machen wir nochmal auf oder wer hört das Störgeräusch?
Trifft's gut.
Und genau, aber es ist so ein bisschen Arbeitsteilung, ne? Dokumentation,
okay.
Fotos zu machen von dem Setup, die Excel-Tabellen, die genannten, aufzufüllen und zu gucken, welche Samples haben wir aufgenommen und welche noch nicht und fehlt noch so. Und ich habe auch immer so die Zeit im Hinterkopf, dass ich dann denke, gut, wenn wir das geschafft haben, haben wir noch so und so viel Zeit, was machen wir dann, welche Artikulation spielen wir, macht es Sinn, vielleicht früher einen Break zu machen, dass man den Rest am Stück aufnimmt, also so ein bisschen ja Produzententätigkeit, ne? Also
ja,
zu gucken, wir wollen das Ding machen.
Ah, ja.
Und dafür bin ich gebucht und dann sollte es am besten auch funktionieren, dass wir mit vernünftigem Material nach Hause fahren.
Ja, klar. Ne?
Genau. Aber es fängt schon im Vorfeld mit der Planung an, ne? Sich zu überlegen, was machen wir. Ja, aber es gibt ja viele Welten, ne? Corporate Sound und weiß nicht was alles. Es gibt so viele Sachen. Ein Kollege von mir war gerade erst für die Allianz 2 Wochen in Marokko und hat irgendwie Michi Beck als DJ laut und leiser gedreht am Abend für 2 Stunden und irgendwie noch so ein irgendeinen anderen Künstler, der eine Unplugged-Show gespielt hat, jeden Abend 2 Wochen lang für alle Regionalzentralen der Allianz. Ne? Also auch so Sachen, wo man denkt so, okay, das ist auch mal irgendwie was sehr Spezielles.
Jetzt haben wir gerade über Workflow gesprochen. Ich habe da noch eine Frage zu. Und zwar, jetzt wissen wir ungefähr, wie so die Arbeitsbereiche aussehen, was man da macht als Techniker. Wie wird denn entschieden, welcher Musiker das Instrument spielt? Ich nehme mal nicht an, dass ihr das selbst macht, sondern die Pros der Pros. Nils Frahm haben wir vorhin schon gehört. Wer entscheidet das und welche Leute spielen das Instrumente?
Ja, bei Noah bzw. Nils Frahm ist tatsächlich so, dass er es nicht gespielt hat, sondern ich habe das gespielt und der Uli hat das gespielt, ne, weil man Musiker zum Teil,
ach
die
doch,
kriegst du
wow,
natürlich
okay.
nicht dazu, die Sachen zum Spielen auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es auch eine sehr spezielle Tätigkeit. Also ich nenne das dann gerne Meditieren am Instrument, denn du spielst den Ton und der klingt dann eine Minute aus und du musst leise sein, du musst darauf achten, dass du selber keine Nebengeräusche machst, dass Atmen sich in Grenzen hält. Man achtet selber auf andere Details. Ne? Also wir haben auch so Orchester-Percussion-Geschichten gemacht und dann hatten wir einen super Musiker, der aber tatsächlich bei manchen Schlägen geschnauft hat und da muss man dann einige Sachen wiederholen und irgendwann war man an dem Punkt, dass man gesagt hat, wolltest du nicht mal 10 Minuten Pause machen und ich probiere mal, ob das bei mir vielleicht genauso klingt. Ne? Also das sind natürlich, ne, Violine, Querflöte, was auch immer, das sind Sachen, da braucht man wirklich super Leute, die einen super Ansatz haben, die das Gefühl in den Fingern haben. Aber es gibt auch viele Instrumente, wo das dann, wo man auch Sachen selber übernehmen kann. Und wenn man Musiker bucht, dann muss man denen wirklich erklären, worum es bei dieser Session geht. Und dann sind es wirklich so Sachen wie auf den Ausklang zu achten. Selbst in dem Moment, wenn du denkst, der Ton ist jetzt weg, dann wartest du halt nochmal, zählst nochmal bis 2 irgendwie und dann oder bis 3 und dann fängst du erst den nächsten Ansatz an. Einfach um sicher zu gehen, die Mikrofone nehmen so viel mehr auf, als man möglicherweise im Raum noch von einem ausklingenden Ton wahrnimmt. Und dass man das halt einfach komplett hat. Und da gibt's manchmal Leute, die das total gut können. Wir hatten auch schon Sachen mit Leuten, die einfach zu ungeduldig waren und versucht haben, dann so den Shortcut zu nehmen und irgendwie die Taste vorher schon irgendwie loszulassen und sich da so ein bisschen rauszuweaseln. Und das hat man dann nachher erst gemerkt, ne? Und hört sich das dann im Studio an und denkt, ja, da ist doch immer so ein Klack, was ist denn da los? Und dann hat der tatsächlich versucht, den Dämpfer oben zu lassen mit dem Pedal und irgendwie den Hammer schon loszulassen und so weiter. Also genau, da gibt's dann, da muss man dann im Vorfeld sich sehr gut mit auseinandersetzen.
Also das ist eine extrem spezielle Challenge für Musiker. Es gibt Menschen, die sind fantastische Musiker, können das aber gar nicht, weil sie halt die ganze, wie man dynamisch spielt, wie man diese auch diese Geduld hat, einfach nicht können. Und auf der anderen Seite gibt's halt auch Leute, wo es einen wundert, wie unglaublich diszipliniert die das machen. Ne? Über Stunden
ja.
auch.
Ja, es gibt eigentlich auch immer die zwei Antworten. Die eine Antwort ist nach der Session irgendwie, ruf mich nie wieder an.
Ja.
Wir haben das jetzt im Kasten, jetzt ist vorbei, das mache ich nie wieder, das ist totaler Quatsch. Das ist die eine Seite und die andere Seite sagt, ich habe mein Instrument, ich habe mich noch nie so auf meine Töne konzentriert und habe quasi selber geübt, während ich hier gespielt habe, die Dynamikstufen einzuhalten und habe sehr viel über mich selber gelernt, weil ich sowas noch nie gemacht habe. Ne? Also manche sind interessiert und es gibt auch welche, die sagen, nee, das ist nicht meine Welt, ich will Mucke machen und nicht irgendwie Instrumente sitzen.
Ja, klar.
So, okay. Wir kommen langsam zum Ende der Show. Stefan, eine Frage haben wir noch, zwei Fragen haben wir noch. Die eine ist eine Rubrik, die wir seit Anfang des Jahres immer mal wieder einführen. Was ist denn so dein größter Fail, den du bis jetzt hattest? Hast du eine richtig schöne Fail-Story?
Eine richtig so schöne Fail-Story.
Außer Rückkopplung.
Ja, genau, außer Rückkopplung. Ja, so die typischen Sachen sind halt natürlich, die Abhöre ist noch verdammt laut gedreht und man hört einen sehr, sehr leisen Ton ab, wirklich sehr leise. Also sowas, wo man schon sagen würde, minus 60 dB, das ist in der Normallautstärke schon so leise, das nimmt man gar nicht mehr so richtig wahr. Und wenn man den dann im Detail bearbeitet und auf einmal ein Update kommt vom Rechner oder irgendein Systemton und auf einmal, bam, hat man da die volle Lautstärke und kriegt so richtig einen auf die Ohren. Aber da gewöhnt man sich dran oder man hat dann so seine Schritte, die man geht, um das Ganze zu vermeiden. Von daher ist das jetzt nicht so der Super-Fail. Aber so einen richtigen Super-Fail gab es tatsächlich nicht. Also auch mal irgendwie Festplatten komplett abgeraucht, ohne Backup oder so. Das ist noch nie passiert. Ich hatte immer Glück. Also ich habe mal ein MacBook-Netzteil in eine Steckdose in einem Studio gesteckt, wo gesagt wurde, das wäre safe. Und dann ist die SSL ausgegangen. Haben alle ganz
ja,
gut
Ja, das ist ja ein Super-Fail.
Das ist mir, glaube ich, das war für mich eher so der Hintergrund, dass ich dachte, ja, das wäre eigentlich der Moment, wo du gefeuert wirst. Aber ist nicht passiert. Alle hatten einen guten Lacher und dann ging es weiter, weil alle hatten ja ein MacBook und alle hatten das blöde Netzteil, was man in Deutschland in die Wand steckt und auf einmal gibt es einen Funken. Ne?
Klar. Gut, das kann natürlich passieren. Ja, und die letzte Frage ist tatsächlich, was steht denn bei dir oder bei euch in Galaxy Instruments in Zukunft an? Was sind so die nächsten Sachen, über die du reden darfst?
Ja, über die ich reden darf eigentlich erstmal nichts, wie das bei uns so ist. Wie gesagt, die Entwicklungszeit ist sehr lang.
Na klar.
Deswegen darf ich noch nicht erzählen, was so in der Mache ist. Was bei uns groß ansteht, wo ich was drüber erzählen darf, ist, dass wir gerade im letzten Zug sind, unsere neuen Studios fertigzustellen hier in Köln. Wir waren lange Zeit in Köln in den Gottesweg-Studios. Und da hat sich auch diese ganze Galaxy Instruments Geschichte entwickelt und ist da gewachsen. Und da waren wir schon lange angezählt, dass da eines Tages mal Neubauwohnungen entstehen werden. Und wir haben lange gesucht und haben jetzt auch seit 2 Jahren gebaut. Und ja, haben jetzt was gefunden, wo wir zumindest die nächste Zeit erstmal überbrücken können, die nächsten 10 Jahre. Und das auch ein bisschen größer angelegt. Und deswegen steht für uns, glaube ich, an, dass wir uns hier und da noch ein bisschen mehr Hilfe holen. Ein paar Leute, die uns hier mal ein bisschen was markern, Sessions organisieren, was editieren und so weiter. Das ist eigentlich das, was ich gerade ein Stück weit entwickeln soll, weil ist immer der Moment, wenn man selber hier sitzt und dann setzt man irgendwie spät nachts noch irgendwelche Marker für die neue Session und denkt so, hey, kann das nicht wer anderes machen irgendwie? Ich habe eigentlich noch was anderes zu tun.
Heißt das etwa, dass man sich bei euch melden kann, wenn man da extrem Bock drauf hat?
Wenn man da extrem Bock drauf hat, kann man sich natürlich melden, aber es gibt schon einige Parameter, also was jetzt nicht heißt, ihr müsst das alles können und so weiter, aber die Parameter sind beispielsweise, wer eine 2 Stunden Anfahrt nach Köln hat, das ist schon relativ schwierig.
Ja gut, klar.
Weil wir brauchen wirklich Lokalwehen und vielleicht wächst es mal dahin, dass man das auch remote machen kann, weil unsere Tätigkeit eigentlich remote-fähig ist. Wir es aber auch sehr, sehr genießen, einfach in der Stadt zu sein. Wir wohnen alle in der Stadt, wir fahren hier mit den Fahrrädern durch die Gegend und erleben das Stadtleben, was dann ganz gut kommt. Und deswegen ist es natürlich schön, wenn man wen hat, der hier in der Gegend ist, der flexibel ist. Ja, also wer Bock hat, darf sich natürlich gerne melden. Gerne über die galaxy-instruments.com Webseite. Da gibt es eine feedback@galaxy-instruments.com E-Mail-Adresse. Und da kann man gerne mal fragen. Wir wissen selber noch nicht so genau, wo es hingeht. Und wir haben gesagt, wir haben jetzt nicht den Bock zu sagen, wir suchen wen für eine Festanstellung und dann müssen wir dem immer Arbeit hinlegen und dann muss das irgendwie laufen und wir kommen in den Zugzwang, dass wir alles ranschaffen müssen, damit wir gut schlafen können, weil es ja momentan ganz gut läuft, sondern eher, dass wir Sachen auslagern können und wer weiß, vielleicht ergibt sich aus dieser ganzen Nummer einfach ein bisschen mehr und das ist das, was so in den nächsten Jahren entstehen soll. Genau. Und die Studios müssen halt auch noch fertig gemacht werden. Das ist so der, das ist mal, ich sag mal, das nächste halbe Jahr, bis es dann hier richtig schick ist.
Alles klar.
Wow. Ja, klingt super spannend nach einer Menge Vorhaben. Da können wir, glaube ich, nur viel Erfolg wünschen. Und vielleicht dann nochmal in 5 Jahren im Podcast. Dann können wir darüber sprechen, was jetzt gerade alles wahrscheinlich ansteht.
Ja, genau. Ja, das können wir gerne tun. Ich muss euch an dieser Stelle auch mal mein Lob aussprechen. Ich meine, wir kennen uns ja, als ihr noch Studenten wart und ich dann mal nach Bochum gekommen bin, um euch ein bisschen was zu erzählen.
Lange ist's her.
Und genauso ist es nämlich mit sehr, sehr vielen eurer Gäste. Und deswegen finde ich das natürlich aus einer anderen Sicht nochmal super spannend, wenn dann die Maria bei euch ist und auf einmal erzählt, was sie macht und wo die jetzt gerade wohnt. Und ne, also die ganzen ehemaligen Studenten, die, mit denen ich mich dann über ihre Bachelorarbeiten unterhalten habe und die ich von der SAE noch kenne, als ich den akademischen Teil betreut habe oder teilweise Vorlesungen gemacht habe. Ja, und da bleibt man dann immer so ein bisschen auf dem Laufenden und finde ich total cool.
Danke dir. Dankeschön.
Ich meine, du hast uns ja auch schon Leute empfohlen. So. Also ja,
bitte,
bitte. Ich weiß nämlich, als du dich zum ersten Mal angeschrieben hast, meintest du so, hier, ich habe leider keine Zeit, ich bin busy, aber hier habt ihr ungefähr 10 Kontakte, mit denen ihr euch melden könnt. Und das war hilfreich.
Guter Move. Ja, total.
Ja, ich habe heute auch tatsächlich nochmal drüber nachgedacht. Also es gibt ziemlich viele, also mir fallen direkt irgendwie sehr, sehr viele Leute ein, wo ich mir denke, ja, den könnte man und den und den und den und den. Also ich kann euch auch gerne nochmal eine Runde
Leute
weiterempfehlen, wenn ihr mal gucken wollt.
Auf jeden Fall, auf jeden
Fall. Sehr schön. Gut, dann ziehen wir hier einen Strich. Wir hören uns in 2 Wochen, lieber.
Wunderbar.
Vielen, vielen lieben Dank, Stefan, dass du da warst. War total interessant, gute Einblicke bekommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Und gerne, gerne. Und ja, wir hören uns in 2 Wochen, liebe ihr Lieben. Tschüss.
Danke, ciao.